Miss Marple.
Hallo und herzlich willkommen bei Videomitschnitt, dem fröhlichen Adventspodcast, an dem wir Schwarz-Weiß-Filme gucken. Heute mit Steffen, das bin ich, dann ist Kathi da.
Hallo.
Und zu Gast ist Emma.
Hallo.
Emma kennt ihr vielleicht schon, wenn ihr mal den König der Podcast gehört habt, da habe ich mit ihr, das war Gridman, haben wir da besprochen, ne?
Yep.
Ja, die Anime-Serie zur Tokusatsu-Serie aus den 90ern. Heute zu einem anderen Thema, nämlich wir haben den dritten Miss Marvel. Es ist eigentlich der vierte, gar nicht der dritte. Aber ja. Die letzten beiden sind im gleichen Jahr erschienen. Und da wir mit der vierten Folge ein bisschen was anderes vorhaben, konzeptionell,
genau. Ziehen wir das Außerdem vor. Können Steffen und ich nur bis zwei zählen, deswegen kommen wir mit dem dritten und vierten Film immer durcheinander.
Das stimmt nicht, aber egal. Genau. Wir haben jetzt uns ja schon zwei Folgen ein bisschen mehr über Miss Marple ausgelassen. Emma, wie ist denn so deine Erstbegegnung mit Miss Marple vonstatten gegangen?
Das kann ich so gar nicht sagen. Da war ich viel zu klein. Weil war halt zu Hause, meine Eltern und die Filme liefen halt. Wenn es im Fernsehen lief, haben wir es geguckt. Und ja.
War das bei euch auch so eine Art Kulturgut? Also immer wenn sie liefen, auch eingeschaltet, auch wenn mittendrin oder dann auch von Anfang an?
Nicht mittendrin, aber wenn halt jetzt nichts Besseres lief und zu der Zeit war das halt meist so, dass nichts Besseres lief, dann hat man die geguckt, weil Miss Marple ist immer gut.
Genau, das ist ja das, glaube ich, das können wir eigentlich so für die ganze Serie hier als Bottomline so ein bisschen, Miss Marple ist immer gut. Das haben wir jetzt in zwei Filmen schon besprochen. Heute besprechen wir den Film Murder Ahoy, den eigentlich letzten Film aus der Margaret Rutherford-Reihe, aber wir ziehen den, wie gesagt, vor. Emma, du weißt das vielleicht, bei uns dürfen die GästInnen immer die Story zusammenfassen, möchtest du?
Ja, okay, ich kann es probieren. Also, die DVD beginnt damit, dass eine Frau und zwei Kinder mit einem Kinderwagen Happy Birthday vorm Knast sitzen. Aber vielleicht, ich bin mir jetzt nicht sicher, ob ich so laut gelacht habe oder ob ihr durch die Kopfhörer, aber naja, jedenfalls. Überspringen wir mal diesen üblen Anfang. Das hab ich gar nicht
gemacht. Das mache ich sonst mal mit Daniel im König der Podcast, dass er erstmal für 5 Minuten nicht mehr ansprechbar ist. Ey.
Nee, ich glaube, das waren meine Ausschläge, die ihr furchtbar übersteuert haben. Okay. Naja, gut, müsst ihr halt später fixen.
Genau.
Oder ich stelle nochmal den Ton leiser. Blöde Raubkopierer-Werbung weglassen. Zum Film. Also, gut, Miss Marple kauft sich neue Klamotten, darüber sprechen wir später nochmal, und geht dann halt zu dieser Stiftung. Dort, Bishop Exposition, erzählt erstmal, was da überhaupt los ist, worum es geht, dass die da irgendwie so ein Schiff für vom Weg abgekommene Jugendliche haben. Dort ist so dieser eine Typ, der war da gerade zu einer Inspektion auf diesem Schiff und der ist sehr wütend, der will unbedingt drangenommen werden, aber es werden halt erstmal 1000 Punkte, die keine Sau interessieren, drangenommen. Und als er endlich dran ist, schnupft er seinen Schnupftabak und ja, tot, ne, blöd. Miss Marple stellt dann später fest, oh, der Schnupftabak ist weg, da stimmt doch was nicht. Und da sucht sie halt so einen Rest vom Schnupftabak, weil sie hat natürlich vorher versehentlich in die Dose gepackt. Und stellt dann fest, oh, Strychnin, genau wie in diesem einen Buch, das es nicht in Wirklichkeit gibt, geht sie halt selber aufs Schiff und ermittelt darum, weil natürlich der Inspektor hält sie einfach nur für bekloppt. Ich meine nicht, dass ich schon irgendwie 2 bis 3 Filme, je nach Zählung, schon Morde gelöst hat. Egal.
Das reicht, glaube ich, so als Setup, ne? Dass sie dann eben auf das Schiff geht und
sich da einquartiert. Und dort die Ermittlungen aufnimmt.
Ja, ich fand das so schön, dass du sagst, also der Film beginnt ja direkt eben mit, dass sie sich eben diese Klamotten kauft und dann eben sofort in dieses diese Stiftung geht und die ist halt direkt neben der Polizei. Yeah.
Also, Es ist auch so witzig, weil kaum kommt sie aus diesem Klamottenladen raus. Hier kurze Anmerkung. Die haben das Kostüm in Miss Marples Größe da. Und zwar auf der Schaufensterpuppe. Das heißt, es ist noch nicht so diese genormte Mode, wo nur so diese schlanken, strichmännchendünnen Modepuppen im Schaufenster stehen. Und das Polizeirevier ist halt direkt neben der Stiftung. Und Miss Marple läuft am Polizeirevier vorbei.
Wobei ich anmerken möchte, also die nehmen das ja von der Schneiderpuppe runter. Das ist ja keine kein Mannequin, was da irgendwie steht. Ne? Also,
ach so, du meinst, sie hat das direkt bestellt.
Ich glaube, dass das eine Maßschneiderung ist. Weil ansonsten würden die Sachen ja so... Ich glaube schon, dass die Mode damals für Frauen anders gedacht war, auch für nicht so normschön. Aber ich vermute, dass das Maßanfertigung ist. Das kann sie sich ja leisten. Das wäre schon mal als Thema auch. Ne?
Jedenfalls muss sie am Revier vorbei, um zu der Stiftung zu kommen. Und da steigt Craddock gerade aus dem Auto und ist auf dem Weg ins Revier hinein und grüßt sie so, lüpft den Hut und guckt aber so ein bisschen verunsichert. Und es ist so ein bisschen dieses, oh mein Gott, hat sie schon wieder was für mich?
Ich möchte noch kurz früher einsetzen, nämlich genau bei diesem Vorspann mit dem Umkleiden. Weil das ist... Weil dieser Umkleidevorgang, der ist, macht logisch so keinen Sinn.
Okay.
Ja, das stimmt.
Ja, also erstmal geht sie hinter diesen Vorhang zum, also Umkleide mit der Verkäuferin. Okay, also dann noch ohne Kleidung, also zieht sie sich erstmal aus. Ja, meinetwegen, ich habe ja auch was übrig für ältere Frauen, wenn die Verkäuferin sie erstmal beim Ausziehen beobachten will. Meinetwegen, wenn es den Spaß macht. Gut, dann kommt sie halt. Und gut, dann holt sie erstmal die Klamotten. Und zwar erstmal die Klamotten, die sie überträgt. Mhm. Vorhang wieder zu. Erstmal wieder ein Teil vom Vorspann. Vorhang wieder auf. Und jetzt holt sie die Klamotten, die unter die Klamotten, die sie vorher geholt hat. Mhm. Also muss sie die Sachen wieder aus, muss Marple die Sachen wieder ausziehen, die anderen Klamotten an und dann die Klamotten wieder rüber. Und dann fleißigt sich die Verkäuferin auch noch den Rock zu holen. Ja, okay, gut. Ja, damit wir einen Vorspann haben, okay, trotzdem, ist mir so aufgefallen.
Ist mir tatsächlich nicht aufgefallen, aber das liegt daran, weil ich keine Röcke trage.
Ja, der Witz ist halt einfach, dass sie aber trotzdem die Jacke vor der Bluse anzieht. Ja. Das ist total unsinnig tatsächlich.
Vielleicht guckt sie sich, ich habe mir das so erklärt, dass sie sich den Kram vielleicht auch erstmal anguckt, bevor er dann eben angezogen und anprobiert wird. Und also nach dem Motto, ich zeige ihr erstmal die Jacke, weil wenn ihr die nicht gefällt, brauche ich ihr den Rest gar nicht zeigen. So, also das war so meine Interpretation der Sache.
Das wäre möglich.
Aber ich kenne halt auch eine Frauenumkleide nicht von innen, deswegen weiß ich das nicht.
So große kenne ich tatsächlich auch nicht von innen. Das ist ja ziemlich geräumig, was sie da haben. Ich bin ein bisschen begeistert. Ich hätte so viel Platz auch gerne zum Anprobieren von Sachen, wenn ich mal irgendwie eine neue Hose brauche oder so. Aber das ist mir auch aufgefallen tatsächlich. Ich meine, ich finde die Idee ganz schön, diesen Umkleidevorhang zu nutzen, wie so ein Stagevorhang im Prinzip, um da die Namen drauf zu blenden von den ganzen Leuten, die am Film beteiligt waren. Aber da habe ich auch gedacht, so, wieso probiert sie erst die Jacke an und dann die Bluse? Dann muss sie die Jacke doch wieder ausziehen. Und gesetzt den Fall, dass die Verkäuferin deshalb mit drin ist, weil die Klamotten so umständlich sind, dass man da alleine nicht mehr reinkommt in Miss Marples Alter, wäre möglich, weil irgendwelche Verschlüsse hinten am Kragen oder was auch immer, ist es ja noch mal umständlicher, weil dann muss die Verkäuferin jedes Mal wieder mit Hand anlegen und so. Da hätte ich doch zuerst die Bluse anprobiert.
Ich habe mir da tatsächlich nicht so intensiv Gedanken drüber gemacht. Der Regisseur aber offenbar auch nicht.
Nee. Also von daher. Ja, wahrscheinlich hätte Mr. Pollock auch nicht so viele Damenumkleiden von innen gesehen.
Naja, möglicherweise. Ne.
Und was passiert eigentlich mit den Klamotten, mit denen sie in den Laden gekommen ist?
Die werden wahrscheinlich zu ihr nach Hause geschickt. Das ist ein nicht unüblicher Service von Schneidereien gewesen, dass sie die Sachen in so ein Packpapierpäckchen gestopft und per Boten dann nach Hause gebracht haben zu den Kunden.
Oder gleich verbrannt, je nachdem.
Ja. Auf jeden Fall finde ich es sehr traurig, das möchte ich an dieser Stelle anmerken, dass man über weite Teile des Films Miss Marple nicht in diesem tollen Cape sieht, das sie normalerweise trägt.
Ja, das stimmt.
Das kommt dann zum Ende hin zwar, aber über weite Teile ist in dieser Fashion Seemannsuniform zu sehen. Also Seemannsuniform ist es ja nicht direkt, aber dieses Kostüm ist daran angelehnt, an diese Optik.
Genau, weil es geht nämlich, also sie ist nämlich auch gleichzeitig irgendwie die Enkelin des Gründers dieser Stiftung und die Nichte des verstorbenen Mitglieds, was das vorher geleitet hat, oder ich weiß es gar nicht.
Aber also auf jeden Fall musste der Platz besetzt werden. Also ihr Onkel, der jetzt frisch verstorben ist, hat vorher einen Platz in dieser Stiftung gehabt, logischerweise, weil die Familie ja die Gründungsfamilie ist von Miss Marple. Und sie übernimmt jetzt diesen Platz vom Onkel. Und damit die Stiftung einfach das Komitee vollständig besetzt ist und man das Tagesgeschäft erledigen kann. Zudem eigentlich nicht gehört, dass eines der Vorstandsmitglieder tot umfällt.
Nee. Aber wenn Miss Marple da ist, sterben die Leute wie die Fliegen, habe ich den Eindruck.
Das stimmt. Das ist eine gefährliche Sache, wenn Miss Marple in die Nachbarschaft zieht.
Es gab ja auch bei dieser Serie Mord ist ihr Hobby so die Theorie, dass in Wirklichkeit Jessica Fletcher eine Serienmörderin ist.
Ja, stimmt. Die Folge habe ich sogar gesehen. Ich habe ja nicht viel von der Serie gesehen, aber die Folge habe ich gesehen, wo das mal auftauchte, ob sie nicht diejenige ist, die dann alle umbringt. Ja.
So, da gab es eine Folge von?
Okay, da gab es, glaube ich, eine Folge drüber, wo das thematisiert wird, dass sie verdächtig ist, weil sie ja die Kriminalfälle alle schon so schön beschreibt in ihren Büchern und auch die Fehler, anhand derer die Täter überführt werden, weshalb sie die vermeiden kann. Weil sie auch immer so eng mit der Polizei zusammenarbeitet. Ich meine, da gab es eine Folge von, ja.
Okay.
Ich dachte, das wäre bloß eine Internet-Theorie, aber okay, gut.
Als nächstes dann der Mord ist ihr Hobby-Podcast oder alle 150 Folgen Watch-Along. Warum nicht? Aber dann kommt es ja dann zu dem ersten Todesfall, den wir sehen, und der Kollege schnupft sich eins und fällt dann tot um. Und dann geht das Drama auf jeden Fall in seinen Lauf und Miss Marple fängt dann schon an, auf eigene Faust zu ermitteln, und indem sie irgendwie mit dem Hintern aus dem Fenster hängt oder so, nicht, keine Ahnung.
Genau, rückwärts auf die Feuerleiter krabbelt, die vorm Fenster ist. Und dabei wird sie beobachtet von unserem allseits beliebten Inspektor Craddock.
Und der hätte eigentlich schon wissen müssen, dass das Miss Marple ist, weil später sehen wird, dass er sie offenbar am Hintern erkennen kann.
Ja. Er hat ja den Hintern auch oft genug gesehen, beim Wachsblumenstrauß auch, als sie bei der Testamentseröffnung gelauscht hat.
Und das ist ja auch wirklich so, also er hat wahrscheinlich ihren Hintern vor allem deswegen so oft gesehen, weil sie ihm in den Ermittlungen ja auch immer so weit voraus ist. Das war jetzt ein schöner, ne? Aber es ist wirklich so, also da hat man schon die erste Begegnung und er verzweifelt schon bei dem Blick eben diese Feuerleiter ans Nachbarhaus hoch und weiß schon ganz genau, er hatte sie ja Momente vorher erst gesehen, und den Mordfall kriegt er natürlich auch sofort eben, oder den Todesfall sofort eben übermittelt, und die fangen dann eben auch gemeinsam an zu ermitteln, und Miss Marple hat dann direkt irgendwie die Idee, dass es irgendwie mit dem Schiff zu tun hat, ne, auf dem das Ganze dann passiert also, ist.
Weil sie sagt, es ist halt einfach ein sehr passender Moment, jetzt wo er von diesem Überraschungsbesuch, der es ja war, den er da vorgenommen hat, zurück ist und berichten will in dieser Stiftungs-Dingsi-Sitzung, dass er just in diesem Moment umgebracht wird, wobei man sich auch fragt, warum nicht schon vorher? Der ist ja sicher nicht direkt von Bord dahin gekommen, aber gut, sei es drum. Und dadurch, dass die Schnupftabaksdose eben leer ist, obwohl sie vorher komplett voll war, sagt sie, das kann kein Zufall sein, und sie hat das doch gelesen und überhaupt. Und
das, was übrig ist, ist eben also das auf dem Papier, wo sie halt eben mit ihren Handschuhen reingefasst hat und was dann eben auf dem Papier liegen geblieben ist. Das ist übrig geblieben. Und das untersucht sie dann mit einem Chemiebaukasten für Mädchen.
Ja.
Also das ist auch stark.
Wunderschön bei ihr zu Hause. Sieht fast ein bisschen aus wie ein Arztkittel und Haube, was sie da anhat. Und wird dabei dann wieder von Mr. Stringer besucht, überrascht und unterstützt.
Ja, mit dem wunderschönen Satz, haben Sie die Schwefelsäure? Ja, der Apotheker wollte sie mir eigentlich nicht geben, aber als ich sagte, das wäre für Sie.
Ja, das ist großartig.
Und dann findet sie das eben raus, findet diese Strichninrückstände beim dritten Versuch und lässt sich dann von Mr. Stringer diese Buchwand entlang schieben, um so ein kleines dünnes Heftchen da rauszuziehen, weil sie genau weiß, in welchem Heftchen sie suchen muss, wo eben dieser Mordfall drinsteht. Da muss also dieses riesige Bücherregal voller dieser kleinen, dünnen Novellen irgendwie, Krimi-Novellen sein, genau. Auch starker Moment irgendwie.
Ja, also diese quasi Groschenhefte mit Krimi-Inhalt. Total schön. Und es sieht einfach putzig aus, wie der kleine, schmächtige Mr. Stringer.
So klein ist er, ist größer als sie, schmächtig ist er.
Aber sie ist halt auch klein, sie ist ja wirklich klein auch. Und er ist halt schmächtig im Gegensatz zu ihr und schubst sie dann auf dieser Bücherregalleiter so ein Regal entlang. Das ist total knuffig. Aber die beiden sind ohnehin ein hinreißendes Paar.
Ja, ich hatte vorher auch mal kurz versucht, im Internet rauszufinden, wie man Strichnin nachweist. Also so einen einfachen Nachweis, wie sie jetzt gemacht hatte, habe ich nicht gefunden, sondern bloß da stand irgendwas mit Dünnschichtchromatographie. Ja gut, wäre ein bisschen, ist jetzt nicht sonderlich cineastisch.
Nee, und ich denke mal...
Also heute bei CSI vielleicht,
oder, ja.
Ne, Hätte man dann am Computer irgendwas zeigen und behaupten, das wäre so. Keine Ahnung.
Wahrscheinlich sind die Methoden, die man heute hat, einfach verlässlicher und weniger fehleranfällig durch Einwirkungen von außen, wenn du dann irgendwie ein verschmutztes Reagenzglas hast oder was weiß ich was. Aber ich...
Aber ich meine, allein dieser Chemiebaukasten für Girls, so steht wirklich drauf, Chemie für Girls, das ist ja, das scheint sie aus ihrer Kindheit zu haben. Mhm. Also, da erfährt man ja auch eine ganze Menge eben über Miss Marple, sodass sie das ganze Interesse an diesem Kriminologischen eben schon mitgebracht hat aus ihrer Kindheit und dass das was ist, was sie heute noch hat. Es ist aber, also ich glaube, aus damaliger Sicht schon sehr pseudowissenschaftlich, was in dem Moment passiert.
Auf jeden Fall. Wo du jetzt aber gerade sagst, was die aus ihrer Kindheit mitgebracht hat. Es gibt ja immer wieder von verschiedensten Detektiven, vor allem Sherlock Holmes, so der junge Sherlock Holmes aus der Schulzeit, wenn dann so Filme und Serien und Bücher geschrieben werden.
Ja, ich weiß, wo du hingehen möchtest, glaube ich.
Würde sowas funktionieren mit Jane Marple?
Ja, Young Miss Marple?
Ja. Es wäre ja immer noch Miss Marple, weil es hat sich ja nicht geändert.
Ich glaube, so der Appeal von Miss Marple ist, glaube ich, dass sie eine alte, alleinstehende Frau ist.
Ja, ne?
Ich glaube, das funktioniert. Es ist nicht so wie bei Young Indiana Jones, wo der 12 ist und über den Zug hüpft, oder wie bei Young James Bond oder sowas, oder James Bond Junior, ist, glaube ich, die Zeichentrickserie, keine Ahnung.
Ja, oder Young Sherlock Holmes, der dann im Internat irgendwie alles auseinandernimmt und ermittelt. Ja.
Ich glaube, das gehört schon zum Appeal dieser Figur dazu, dass sie eben alleinstehend ist und auch selbstständig, eigenständig ist. Und du hättest, glaube ich, so ein Honey- und Nanny-Setting. Das willst du, glaube ich, nicht. Dann mit Miss Marple, weil wahrscheinlich war die wirklich irgendwie auf der Frauen-, auf der Märchenschule oder irgendwie sowas. Keine Ahnung.
Ja, die Frage ist halt auch, also so wie ich Miss Marple verstehe, lebt sie ja auch davon, dass sie eben unfassbar viel gelesen hat. Das braucht Zeit. Mhm.
Ja.
Und dass sie diese Lebenserfahrung mit Menschen hat, einfach im Umgang mit Menschen. Mhm. Und auch das hast du wahrscheinlich nicht bei einem Kind, ne? Also das wäre schon eine von den klassischen Figuren, die du nur so erzählen kannst.
Ja, denke ich. Guter Einfall, ja. Sie quartiert dann Mr. Stringer in ein Hotel am Hafen ein und lässt sich eben von den Matrosen des Schiffs rüberkarren. Mhm. Und das Erste, was sie macht, ist das Ruder an sich zu reißen, im wahrsten Sinne des Wortes.
Marple, wie sie leicht
und
lebt.
Ja, und das fand ich, das finde ich so schön an dieser Figur. Sie lässt sich, also das hat man beim letzten Mal, nicht das Butter vom Brot nehmen, und gibt den Ton an. Und hier ist sie wirklich diejenige, die das Ruder halt eben nutzt und benutzt und da auch die Richtung angibt. Und auch das ist ein kurzer, kleiner Moment. Sie wird kurz, oder sie sagt, glaube ich, fragt, may I, ne?
Ja.
Und darf dann eben das Boot steuern und gibt dann den Matrosen eben auch das Kommando zum Rudern. Mhm. Und das ist ein unfassbar schöner Moment. Natürlich ist sie für diese Stiftung eine Autoritätsperson, sage ich jetzt mal in Anführungszeichen, aber sie untersteht ja jetzt keinem Rang oder hat keinen Marinerang oder irgendwie sowas. Ne?
Genau.
Trotzdem, das sind auch alles junge Männer da in dem Fall. Die lassen, also das dauert keine 2 Sekunden und sie hat das Kommando und das ist echt wunderschön. Das mag ich. Das ist,
weil wie schön ist, es folgt unmittelbar auf die Szene, wo Mr. Stringer versucht, autoritär zu sein und sagt, ich verbiete ihnen. Und sie läuft halt einfach weg mit dem Gepäck unter dem Arm von dem Matrosen, der sie da abholen soll. Der stützt sie auch noch so ein bisschen und er sagt, auf das Ruderboot drauf und zack hat sie das Ruder in der Hand.
Das ist ganz toll.
Ja.
Und was jetzt folgt, ist, also so dieses, ich fetz fast Katz-und-Maus-Spiel gesagt, zwischen ihr und der Besatzung des Schiffes und besonders dem Captain, der eine absolute Diva ist.
So großartig.
Emma, möchtest du mal ein bisschen beschreiben, wie es da passiert?
Gut. Er möchte sie nicht auf dem Boot haben und gut, kann ich gar nicht. Blöd.
Also, ich finde tatsächlich, was jetzt auf dem Boot passiert, macht diesen Film zum witzigsten der vier Miss Marple-Filme. Weil einfach sehr viel Situationskomik drin ist. Miss Marple quartiert sich erstmal natürlich im Quartier des Captains ein. Der hat gar nicht damit gerechnet, dass sie über Nacht bleibt. Und dann geht das so die Rangfolge runter. Der Captain zieht beim ersten Offizier ein, der erste Offizier beim nächsten in der Rangfolge und der letzte muss in so eine Abstellkammer. Und dann sind alle so ein bisschen irgendwie verlegen und haben es gar nicht so gerne, dass sie an Bord ist. Es ist ja auch klar, wir wissen als Zuschauer natürlich und Zuschauerinnen, da ist ja ohnehin irgendwas, wo irgendwer Dreck am Stecken hat, sonst hätte es den Mordfall nicht gegeben. Ja. So, irgendwas muss da sein. Und da sind ein Haufen Leute, die irgendwie verdächtig aussehen. Also da ist der Schiffsarzt, der irgendwie immer irgendwie nicht richtig teilnimmt an allem, immer so ein bisschen guckt, als hätte er einen unangenehmen Geruch in der Nase und sich zeitig verabschiedet von den Abendveranstaltungen und allem. Da ist die ich sag mal Hausmutter, die noch am ehesten bei Vernunft ist, sage ich mal.
Hausmutter erster Klasse.
First Class, ja. Genau. Mhm. Und ja. Dann gibt's noch eine junge Frau, da habe ich gar nicht richtig, die ist Krankenschwester oder sowas.
Ja.
Glaube ich, medizinisches Personal auf jeden Fall. Diverse Leute, die eben auch für die Ausbildung der Jungs da verantwortlich sind, verschiedene Studienfächer unterrichten, außer der für die körperliche Ertüchtigung zuständig ist. Bei dem das reicht, die körperliche Ertüchtigung. Und eben der Captain, der irgendwie meint, alles in der Hand zu haben, aber so richtig läuft dann nichts nach seinem Kommando. Ja. Und er lässt sich halt auch wirklich unfassbar leicht ausmanövrieren. Also da gibt's dieses Gespräch am Abend zwischen ihm und Miss Marple. Man sitzt so in gemütlicher Runde nach dem Abendessen. Und sie bringt ihn dazu, sie einzuladen, doch so lange zu bleiben, wie sie möchte. Er will das gar nicht eigentlich, aber sie steuert dieses Gespräch einfach so geschickt, dass er automatisch diesen Satz sagt, der halt der britischen Höflichkeit auch entspricht. Und zum Dank dafür lässt sie dann Champagner servieren, der aber schon geöffnet war, bevor das Gespräch stattgefunden hat. Es ist einfach göttlich. Und dann fängt sie eben an, die Kabinen zu durchsuchen und also sich selber auch so Warnsignale zu legen, indem sie Popcorn auf der Treppe verstreut, damit sie es hört, wenn jemand kommt und ähnliches. Und hat mit Mr. Stringer eben auch abgesprochen, dass sie sich nachts um 11 Lichtsignale geben.
Ja, glücklicherweise ist das Captains Quartier auf der richtigen Seite. Mhm. Wäre sie auf der anderen Seite, wäre es ein bisschen blöd gewesen.
Ja, ach, der hätte so bestimmt eine Möglichkeit gefunden.
Wäre halt raus an die Reling und da geguckt. Ja, also genau. Das hat man schon irgendwie lösen können.
Genau.
Ja. Beim Morsen haben sie dann richtig schöne Musik. Mhm. Ob die Signale, die sie da jetzt gibt, tatsächlich dem entsprechen, also mir kommen das ein bisschen wenig Signale für den Text vor, aber ich habe es jetzt auch nicht nachgeguckt im Morse-Alphabet.
Man sieht wahrscheinlich nicht die ganze Konversation sonst.
Ja, immer nur so ein bisschen. Ja. Genau, das erste Mal Morsen ist auch schon so ein Ding, wo sie eine Nachricht bekommt, die irgendwie so gar nicht zu dem Mr. Stringer passt, den sie kennt, mit der sie nicht so ganz viel anfangen kann. Und es entpuppt sich relativ schnell, dass da noch jemand offenbar nachts Morse-Signale Richtung Land gibt. Sie findet es also raus, dass da irgendwelche Machenschaften im Gange sind, mit Hilfe von den Jungs, die eben nachts mit so einem kleinen Ruderboot an Land geschickt werden, und man erfährt dann auch relativ schnell, Miss Marple schickt Mr. Stringer auf Erkundungstour, dass diese Jungs Einbrüche verüben. Und zwar ziemlich professionell. Das ist so der erste Verdacht, den man dann hat. Also die Jungs müssen ganz offensichtlich unter Anleitung von jemandem arbeiten. Das scheint dann schon auch jemand zu sein, der in Frage kommt als Täter für den Mord an Mr., ich habe seinen Namen vergessen, also der aus der Stiftung. Mhm. Blöderweise wird derjenige dann auch recht schnell vom Strick baumelnd, vom höchsten Mast baumelnd tot aufgefunden, der da erstmal der Hauptverdächtige war.
Ja, und der Arzt erkennt dann auch sofort, ja, der wurde erstochen, und zwar mit einem Degen. Was die Mordwaffe war, das weiß er ohne eine Autopsie, denn er ist ja von der schnellen Sorte und ein Baby wartet.
Richtig. Immer. Ist auch so, der rauscht immer rein und dann rauscht er wieder raus, dieser junge Arzt. Das ist unfassbar.
Das sind fast die witzigsten Szenen mit dem Typen, ja. Der hat so gut wie keine Präsenz, aber hat irgendwie dann doch die stärkste Präsenz von dieser ganzen Mannschaft. Die anderen die sehen sich alle so ähnlich, also besonders wenn sie dann in Uniform sind. Das ist so eine Typenparade vom Feinsten. Ja. Alle so hochnäsig. Und irgendwann haben sie dann diesen Trafalgar Day Richtung Ende des Filmes, und dann rennen sie halt rum wie Weihnachtsbäume. Also überall so Stecker und Ohren und hast du nicht gesehen. Und weil sie eben diesen Trafalgar Day begehen. Und das ist dann eben für Miss Marple auch so ein Stück weit der Moment, wo sie sich ganz frei bewegen kann. Mhm. Und dann auch so die Fallen stellt, nochmal weiter nachforscht, und dann steuert es dann auch so langsam auf dieses große Finale hin.
Ja. Genau. Zwischendurch muss man dazu sagen, ist sie das erste Mal verhaftet worden von Inspektor
Quaddock. Genau, das war auch noch.
Weil sie einem Verdächtigen zur Flucht verholfen hat, Beweismittel unterschlagen etc. pp. Er muss sie natürlich wieder frei, oder er lässt sie wieder frei und sagt, das ist ja auch wohl auch vernünftig. Und dann gibt sie ihm noch den Ratschlag, sich doch mal hinzusetzen und mal in aller Ruhe ernsthaft nachzudenken, weil er irgendwie mit der falschen Lösung des Falls daherkommt.
Also wie sie doch wieder Maßregeln.
Das ist super.
Das ist so wunderbar.
Eine großartige Dynamik zwischen den beiden, genau. Und dann nutzt sie diese Nacht aber auch, nachdem sie Inspektor Craddock ins Boot geholt hat, im wahrsten Sinne des Wortes, um eben mal wieder eine ihrer Fallen zu stellen, um A, herauszufinden, was wo versteckt wurde und genau, herauszufinden eben oder zu überführen, wer der Täter ist, wer der Mörder ist an Bord des Schiffes. Und das gelingt ihr, weil sie unter anderem Weltmeisterin von Anno Dazumal im Fechten, Silbermedaille oder was auch immer gewonnen hat, weil es nämlich zu einem Fechtkampf kommt.
Nationale englische Fechtmeisterin im Jahre 1932.
Ha, vielen Dank.
Golfmeisterin war sie in 21, ne?
Irgendwie sowas.
Ja, ja.
Und Schießmeisterin auch irgendwo in einem Film.
Ja.
Das muss dann ja noch kommen.
Das kommt, glaube ich, im
nächsten Teil,
ne? Ja, vier Frauen und ein Mord, genau.
Ja, dieser Fechtkampf, den du gerade schon angesprochen hast, der ist ganz herrlich. Mhm. Also der kommt dann als dann, also wir müssen ja den Fall noch mal ein bisschen aufrollen. Mhm. Der ist ja ein bisschen komplexer. Es gibt einen Mordfall, also eben dieser eine Stiftungs-Heini fällt tot um und der hat rausgefunden, dass es da Hinterziehungen gibt vom Budget, sich immer was abgeknapst worden ist über 20 Jahre oder irgendwie sowas. Und das war also nicht derjenige, den man zuerst vermutet. Das ist wieder so ein Red Herring, den man so entgegengeworfen bekommt durch so einzelne Dinge, sondern ist dann doch noch jemand komplett anderes. Mhm. Und mit dem liefert sie sich dann eben Fechtkampf.
Ein Duell.
Ein Duell, genau. Und währenddessen sind Craddock und sein Assistent irgendwo unter Deck eingesperrt und kommen aus dieser komischen Luke nicht raus, weil da irgendwas draufgefallen ist oder so.
Genau, weil die zugefallen ist und das Schloss eingerastet ist. Und eigentlich waren die Rückversicherung für Miss Marple, damit die ihr zur Hilfe eilen können, aber dies hat leider nicht so richtig geklappt. Und es ist einfach großartig. An der Stelle wird der Film übrigens auch zu einem Mantel- und Degenfilm, weil Miss Marple ihren Mantel wieder anhat, ihr Cape. Und es ist einfach nur wunderschön.
Und man sieht vorher schon, wie einer niedergeknüppelt wird und man weiß gar nicht, was ist da jetzt passiert? Da geht jemand um die Ecke, also auch einer der Offiziere geht um die Ecke und wird dann niedergeknüppelt und Miss Marple stellt dann den wahren Täter, der stirbt die Frau noch? Die fällt auf jeden Fall tot um mit dem Schmuck, ne?
Ja, die stirbt, genau, die Krankenschwester stirbt mit ganz viel Schmuck in der Dose bei sich. Die war offenbar in diese Diebstähle, die durch die Schiffsjungs begangen wurden, verwickelt. Und Miss Marple sagt aber, ja, aber das ist ja nicht alles, sondern sie wurde bei dem Versuch, ein Versteck zu finden, getötet, weil dieses Versteck bereits von jemand anderem als Versteck benutzt wurde.
Genau.
Und da war dann halt so eine Mausefalle, die war mit Curare halt bestrichen. Dieser Doktor, der stellt auch ganz schnell fest, ja, war Curare, Schlangengift, genau. Oder nee, nicht Schlangengift, sondern Curare, war egal.
Ist, glaube ich, und, Schlanggift geworden. Ich weiß es nicht. Ist eigentlich
Fallgift. Ja, stimmt, kann sein, ne?
Ja, ich glaube, er sagt auch Fallgiftfrosch.
Aber er fragt, ob Schlangen an Bord sind.
Ich meine, das Wort Fallgiftfrosch fällt irgendwann.
Aber der redet so schnell, der ist immer
der junge Mann. Ist ja auch sofort wieder weg.
Ja.
Aber auf jeden Fall ist da jemand vergiftet worden.
Genau.
Der stellt das auch so ohne völlig Autopsie, ohne Autopsie fest. Ist das der Doktor, der das einfach durch Ablecken merken kann, was das ist?
Schmeckt er dann einfach so, guter Jahrgang, keine Ahnung.
Genau.
Und dann kommt eben dieser große Dekenkampf, dieses Duell, also wo man auch merkt, klar, der Täter ist ein bisschen jünger als sie, wenn auch nicht viel, und kann sie natürlich kräftemäßig ganz gut kontrollieren in dem Kampf, aber sie kann sich deutlich zur Wehr setzen.
Ja.
Und wäre da nicht derjenige gewesen, der den anderen Typen schon rüber geknüppelt hat, dann hätte es auch echt schlecht ausgesehen für Miss Marple.
Das stimmt, denn der Knüppel lag noch rum.
Genau.
Und wurde von keinem Geringeren als Mr. Stringer gefunden.
Bist du denn sicher, dass Mr. Stringer nicht auch der erste Knüppler ist? Oder ist das der Täter, der ihn knüppelt?
Ich gehe schwer davon aus, dass der Täter den ersten
wurde er geknüppelt hat. Oder gepaddelt?
Nee, das war so diese Rausziehknüppel, ja, die da bei den Tauen,
okay,
an der Reling hingen. Die hat man früher im Film schon mal, ja, gesehen, als nämlich der eine Offizier mitgekriegt hat, dass Miss Marple sich mit Mr. Stringer unterhalten hat. Da wollte er schon mit dem Knüppel auf jemanden los. Mhm. Das war der erste, der gestorben ist dann.
Dass man auf dem Schiff ist, ist ja froh, dass man nicht gepaddelt wird. Mhm. Und wenn man fragt, was paddelt, ist, dann wird man gepaddelt.
Du wirst demnächst Kiel geholt.
Schiff entern!
Genau.
Ja, also ganz toll. Also ich finde direkt, eine Szene fand ich noch toll, da singen sie die Hymne, glaube ich.
Ja!
Und Miss Martin, ja, singt aus voller Brust mit. Ja. Und das ist so schön.
Ja, ich wollte auch schon vorschlagen, ob wir ein Rule Britannia schlecht Singwettbewerb machen, aber ich glaube, dann bricht hier wirklich meine komplette Audioaufnahme auseinander.
Ja, und die Ohren unserer ZuhörerInnen.
Oh ja.
Das geht da nicht gut aus. Das
wollen wir niemandem zumuten, nein. Also so wie ich
sehe. Ist ja Weihnachten, das soll ja schön sein.
Richtig. Bisschen besinnlich und nicht besinglich.
Ja, weiß ich nicht, so insgesamt in dieser Reihe ist der letzte mit Margaret Rutherford. Mhm. Danach ging es nicht weiter, was ich wahnsinnig schade finde. Mhm. Wir hören zwar noch eine Folge zu den Rutherfords Marple-Filmen, aber damit geht so ein bisschen so eine Ära auch zu Ende. Ich hatte das während des Films gesagt, dass mir das während eines Guckens in den letzten 10, 20, 35.000 Jahren mal irgendwann aufgefallen ist. Das ist einer der Filme, wo ich gemerkt habe, es gibt mehr als einen Miss Marple-Film.
Ja.
Weil immer, wenn die liefen, dachte ich, okay, Miss Marple läuft. Das war einfach nur Miss Marple. So. Ja. Die erlebt jetzt gerade irgendwie ein Abenteuer, als hätte man gerade irgendwo zu spät reingeschaltet. Mhm. Dann ist es aber ein ganz anderer Film. Und das ist, glaube ich, so der Film, wo ich als Kind realisiert habe, okay, es gibt 4 verschiedene Filme.
Yeah. Wobei ich auch sagen muss, ich habe da vieles immer durcheinander gebracht, welche Szenen wo, ja, kommen und so. Das ist, ja.
Ja. Ich hatte ja auch in der Vor-, also als wir das hier geplant haben, hatte ich ja auch gesagt, okay, ich möchte vorher den Roman lesen. Mhm. Hab dann festgestellt, okay, gut, ich wusste, es gibt ein Film, der tatsächlich auf einem Miss Marple-Roman basiert. Andere Filme, die halt auf
Kurzgeschichte?
Ich wollte jetzt Inspektor Clouseau sagen, aber das ist ja Quatsch. Poirot. Ja, okay, das ist nah genug. Gut, und dieser hier, der ist fast komplett erfunden. Es gibt so ein Buch mit einem ähnlichen Anfang, so wie ich das gelesen habe, aber das war dann wohl nicht nah genug, dass ich mir die Mühe gemacht habe, das Buch zu besorgen.
Nee, also das ist tatsächlich... das hatte ja Flo auch schon in der ersten Folge gesagt, dass nur 1650 ab Paddington auf dem Roman tatsächlich basiert in den ganzen Abläufen und alle anderen sind mehr oder weniger frei nach Motiven von, kann Spuren von Agatha Christie enthalten.
Das steht aber, glaube ich, tatsächlich auch im Intro,
ja,
nach den Motiven von Agatha Christie, Miss Marple. Wobei ich finde, also ich wusste das tatsächlich nicht, dass das nicht alles auf Büchern basiert und schon gar nicht, dass das zum Teil eben Poirot, aber das ist immer schon das Problem, Poirot-Bücher eben sind oder dass es halt eben frei erfunden ist, das fügt sich so zusammen. Es ist so aus einem Guss und das finde ich so schön.
Ja, es funktioniert halt einfach auch durch die etablierten Figuren einfach, dieses Dreiergespann, sage ich mal, aus Miss Marple, Mr. Stringer und Inspector Craddock, die einfach schon eine immer wiederkehrende Dynamik reinbringen natürlich, die aber auch einfach funktioniert. Und die das Ganze einfach schön und liebenswert macht beim Gucken. Und es ist ja trotz allem tatsächlich immer wieder auch ein spannender Kriminalfall. Ich kann mir bei Mörder Ahoi nie merken, wie der Hase läuft tatsächlich.
Okay.
Also ja, ich habe es auch vergessen. Drin sind, mit dem Ganzen, mit den Raubüberfällen und hast du nicht gesehen. Ich vergesse jedes Mal, was die Ursache ist und wer dann der Täter war tatsächlich, bis so kurz vor Schluss. Also
weil sie es auch nicht so richtig aus der Handlung erschließt, also dass es tatsächlich um einen Budgetbetrug geht oder sowas, um Hinterziehung von Geldern, das ergibt sich auch gar nicht so sehr aus dem Setting. So ganz ähnlich wie dieser Kunstdiebstahl, dieses Bildes im vorherigen Film. Das kommt dann einfach irgendwann dazu und hier ist es halt noch deutlicher, viel später am Ende, wo klar wird, okay, es geht hier eigentlich um Hinterziehung und um Bereicherung. Ja. So, ne?
Genau.
Ist mir persönlich jetzt eigentlich auch so der eigentliche Kriminalfall ist mir jetzt auch eher wichtig. Die können meinetwegen auch, hätten da auch die Auflösung von eine Leiche zum Dessert hinten ranklöppeln können. Es geht mir, ich habe Spaß an Miss Marple.
Ja. Das ist ein Argument.
Das ist auch einfach der Punkt von den Filmen, glaube ich. Also, das ist jetzt kein, es ist natürlich kein Heist-Movie. Es ist aber auch kein Film, der zum Kern wirklich dieses Kriminalistische hat im Sinne von, ich muss jeder einzelnen Fährte folgen, ich muss alle Beweise auswerten, ich muss dieses, ich muss jenes.
Und dann muss am Ende noch so ein
analysieren.
So ein total stringenter, mega waschechter Plot dabei rauskommen, den du nicht auseinandernehmen kannst, so wie es bei Sherlock Holmes ja manchmal der Fall ist.
Ja. Sondern es macht halt einfach Spaß, dieser alten Dame dabei zuzuschauen, wie sie die Polizei
übertölpelt.
Genau. So, nicht an der Nase herumführt, weil sie will sie ja nicht veräppeln oder so, sondern sie will ja den Fall aufklären, ist dabei halt einfach besser.
Ja. Das ist wohl so.
Ja.
Ja. Der dritte Miss Marple-Film am dritten Advent. Dritte Advent. Advent, die Marple brennt. Man weiß es nicht.
Ja, Porträt einer alten Dame in Flammen.
Das müssen wir auch noch gucken.
Ja, ja. Genau. Den habe ich gesehen.
Ja, aber ich vorgestern.
Oh. Sick. Reden wir dann vielleicht an anderer Stelle nochmal drüber, wenn wir den nachgeholt haben. Der kriegt ja gerade richtig. Anderes Thema.
Anderes Thema.
Anderes Thema. Anderes Thema. Ja, haben wir es oder möchte noch jemand?
Naja, ich könnte vielleicht noch die. Sie sind verlobt mit einer Frau.
Ja, die sind es ist so herrlich. Möchtest du die Zusammenhänge erklären?
Naja, erstmal so, erzählt der eine Typ halt, dass er mit der Krankenschwester, wenn es eine Krankenschwester ist, also später die Mausefalle abkriegt, halt verlobt ist. Und der so, es gibt bei uns kein Techtelmechtel zwischen den Geschlechtern. An der Stelle habe ich schon gedacht,
ja.
Eigenes Geschlecht ist okay.
Aber so einer reinen Männermannschaft, alle in so schicken Uniformen. Die ist ja eine erste Mal, die ist der Matrose aufgefallen, der als allererstes aus diesem Boot aussteigt, oder?
Sehr netter junger Mann und so. Und es ist ja auch klar, ne, der Typ, der für die körperliche Ertüchtigung zuständig ist, der hat nichts anderes zu tun. Das heißt, das wird da sehr groß geschrieben. Die sind offenbar alle wohltrainiert an Bord dieses Schiffes.
Also ich gönne denen das. Ja. Das ist vollkommen okay.
Absolut. Ja, da kommt
in the Navy.
Genau, dann kommt eben diese großartige Aussage, verlobt mit einer Frau? Und ich so,
Da herrscht halt noch andere, da herrscht noch ein anderer rauerer Wind. So sieht das da aus.
Ja. Nee, ganz großes Kino tatsächlich. Ja. Also das ist echt, das ist halt einfach auch, das macht eben diesen Humor dieses Films aus, dass der Captain sich über alles echauffiert, mit nichts fertig wird eigentlich. Man fragt sich, wie der Captain geworden ist.
Und wie er sich dann hinterher dann, als das so Richtung Ende zugeht und der Craddock, die eigentlich auf diesem Fisch oder auf diesem Schiff festsetzen möchte und er aber zu diesem Trafalgar Day möchte, dann setzt er sich ja noch auf seinen Schoß und sagt dann, aber sie müssen uns doch jetzt hier mal gehen lassen, was denn? Das geht doch nicht. Das ist eine Weinfass. Das ist so schön.
Das ist großartig. Das ist so schön. Das ist wirklich einfach eine tolle Figur. Und das macht es eben wirklich zu diesem, meiner Meinung nach, witzigsten Film in dieser Reihe.
Ich meine, gut, dieser Betrug, der lief ja damit, dass irgendwie dass ein echter Bericht oder ein falscher Bericht und dazwischen ein Stück Kohlepapier immer vom Captain unterzeichnet wurde. Und merkt man das nicht, wenn man da drei Seiten hat statt einer? Ich meine, irgendwann
guck dir den
mal.
Captain an.
Ja, eben.
Der hat andere Probleme.
Es ist jetzt nicht so besonders schwierig, den übers Ohr zu hauen, glaube ich.
Den lenkst du ab. Einfach mit einem Schlüssel vorm Gesicht und so einem Schlüsselbund.
Das stimmt. Ja, und bei dem stellt sich am Ende raus, sie haben ja wirklich fast alle was zu verbergen auf diesem Schiff. Bei dem Captain stellt sich halt am Ende raus, der hat was mit der Hausmutter am Laufen. Seit 14 Jahren.
Ja. Hausmutter erster Klasse. Ja, erster Klasse.
Herrlich. Ah,
so schön.
Ja, es ist, glaube ich, auch so ein bisschen der absurdeste. Also da, wo sie gesagt haben, komm, wir machen noch mal einen und haben dann so alles rausgelassen. Das ist vielleicht so das am ehesten, wo man merkt, da haben sie sich mehr Freiheiten gelassen. Aber das kannst du halt auch nur dann machen, wenn die Figuren vorher schon komplett ausformuliert sind. Ja. Wenn du halt weißt, wie ist die Beziehung zwischen Miss Marple und Mr. Stringer, wenn du weißt, was für einen Stellenwert haben Craddock und Marple untereinander. So, denn das geht auch erst dann, wenn du schon 3 Filme mit denen vorher in irgendeiner Art und Weise Zeit verbracht hast und die Figuren einfach lesen kannst. Also du erkennst Miss Marple am Gesicht an, was sie gerade denkt. Und das ist der großartigen Leistung von Margaret Rutherford auch immer noch zu schulden.
Zu verdanken.
Zu verdanken, dankeschön.
Bitteschön.
Danke.
Ja. Das Einzige, was man nicht erklären kann, ist, warum auch im 4. Film, also drehtechnisch der 4. Film, Inspektor Craddock keinen Glauben schenkt, wenn Miss Marple sagt, hier ist ein Mord geschehen.
Ist, glaube ich, seine eigene überheblich.
Ja. Das ist seine eigene Genre-Konvention.
Ja, genau. Genre-Konvention. Das Hörspiel habe ich gehört. Ich weiß, worauf sie anspielt.
Du wirst es mir erklären.
Ja.
Genre-Konvention, Jane. Genre-Konvention.
Es ist so, ja, seine eigene Überheblichkeit, die da irgendwie so mit reinspielt. Und also so erkläre ich mir das in dieser Figur. Er ist halt der Polizeimensch. Und ist ja nicht so, dass sie irgendwie komplett Zeit miteinander verbringen. Die treffen ja dann so, ich sag mal, einmal im Jahr aufeinander und haben dann so einen Fall miteinander. Den Rest des Jahres kann er ja autark arbeiten und ist dann irritiert, dass da eine ältere Dame ist, die ihm das mehr oder weniger da aus der Hand nimmt alles. Ich glaube, das ist so erkläre ich mir diese Figur. Ne? Ist jetzt nicht so, dass das wie bei Sherlock ist und Lestrade, die ja immer miteinander zu tun haben und da so eine Hassliebe entsteht zwischen den beiden, sondern die treffen ja, also erkläre ich mir das zumindest immer sehr punktuell aufeinander auch, ne? Was nicht heißt, dass das bei ihnen nicht trotzdem einen gewissen Eindruck hinterlässt, jedes Mal.
Würde es aber bei uns allen sein, wir ehrlich.
Ja, ich denke auch. Er ist auch eine sehr eindrucksvolle Frau. Also,
auf jeden Fall.
Noch dabei, ja.
Auf jeden Fall.
Ja. Ja, es klingt so, als hätten wir es, oder? Jetzt doch.
Ich habe jetzt alles.
Ja.
Ja, ich denke schon. Ich meine, ich habe hier noch einige Punkte, mit denen da nicht reinpasst, aber ich würde ganz gern noch die Literflasche Strychnin im medizinisch Dings erwähnen. Ich meine, das Zeug wurde mal als Medikament verwendet. Unter anderem hat das Hitler gegen seine Blähungen benutzt. Aber ich glaube, dieser Liter, der hätte das ganze 1000-jährige Reich durchgehalten.
Ja, das ist sehr viel, aber sonst hätte man dieses schöne große Etikett nicht draufkleben können.
Wahrscheinlich.
Dann hätten es die Zuschauer doch wieder nicht lesen können. Ja, aber es ist natürlich, selbst wenn du davon ausgehst, dass sie das als Rattengift benutzt hätten, so viele Schiffsratten musst du auch erstmal haben. Das glaube ich.
Kannst du das ganze Schiff mit einsprühen und bist sofort ungezieferfrei.
Und besatzungsfrei.
Wahrscheinlich.
Dann sind sie alle weg.
Dann hast du auch keine Budgetprobleme mehr. Also nee, das ist auch gar nicht mal so schlecht.
Ja gut, dann sind aber auch 33 in dem Schüler in dem Bericht auch zu viel. Das wäre dann 0.
Genau.
Das stimmt. Das wäre ja noch viel größerer Betrug.
Ja.
Genau.
Wer unterschreibt denn dann da die Berichte? Und wer verfasst sie?
Die Geister.
Ja, genau. Ja.
Der fliegende Holländer.
Der fliegende Holländer. Der blaue Kabauter. Ja, wir werden albern. Ich glaube, wir hätten es.
Ich glaube auch.
Haben wir noch einen Punkt am Ende? Ich weiß das gar nicht.
Ich glaube nicht. Bei Emma, möchtest du vielleicht nochmal sagen, woher man dich kennt, was du für Projekte hast, etc., wo man dich wiederfindet, wenn man das möchte?
Ja, ich bin Hörspielautorin und auch teilweise Produzentin bei den Mindcrusher Studios. Also meine eigene Serie ist Rexstart Eskimos bei und ansonsten schreibe ich noch bei Serie 6.
Da kommt nichts Neues mehr, oder? Ihr habt es zuerst gehört, zum Thema Serie 6. alles sehr zu empfehlen. Rexart habe ich komplett gehört. Wie hieß der nochmal, wo du eben das Zitat hergeholt hattest? Das war doch dieser...
Das Büro des Todes.
Genau. Das war damals ein Podcast-Hörspiel. Genau. Es ist gigantisch. Können wir uns mal Zeit mal anhören. Schön für zwischendurch. Sehr kurze Folgen. Stundenlang. Großartig.
Sehr schön.
Und Serie 6 eben eine der größten Star Trek-Parodien aller Zeiten, wie ich finde.
Okay.
Ja, Mindcrusher Studios, bitte alles runterladen, toll finden, geiles Projekt. Ist ein bisschen still geworden, leider.
Ja, ich weiß, wir haben alle Privatleben, sogar ich.
Das ist ja wohl eine billige Ausrede, Privatleben. Tschüss.
Genau, also da auf jeden Fall mal bei vorbeigucken. Die Sachen sind, glaube ich, noch alle verfügbar. Immer schön mit Artwork. Ich glaube, Matthias Krings hat das für Serie 6 gemacht, ne?
Ja.
Ja, der ist sonst bei Madheft sehr aktiv. Mhm. Guter Zeichner. Ja, dann haben wir jetzt, glaube ich, genug Werbung gemacht für die Mindcrushers.
Ja, dann würde ich doch sagen, passt auf, dass euch der Adventskranz nicht anbrennt. Pustet rechtzeitig die Kerzen aus.
Genau. Nicht so viel Strychnin ins Schnupftabakdöschen rein.
Ja.
Das, geht nicht gut aus.
Nee.
Und wir hören uns nächste Woche wieder, wenn es heißt, genau, Miss Marple.
Vier Frauen und ein Mord.
Genau. Tschüss.
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 Produktion des Nerd-Nerd-Nerd-Podcast-Networks. Bei Fragen, Kommentaren sowie Themen und Verbesserungsvorschlägen kontaktiert uns gerne. Auf Twitter findet ihr uns unter nnn-podcast. Unsere E-Mail-Adresse lautet nerd-nerd-nerd.podcast@gmail.com. Ebenso freuen wir uns über eine ehrliche Bewertung bei iTunes und ein Herzchen bei Fit. Erzählt auch euren Freunden und Familien von uns. Vielen Dank.